Also stell dir vor, du bist auf der offenen Ostsee.
Traumhaft.
Genau, der Himmel ist wirklich strahlend blau, die Segel sind so richtig prall im Wind und das Wasser rauscht sanft am Bug. Du denkst in dem Moment wirklich, du hast die Zivilisation endlich komplett hinter dir gelassen.
Die absolute Freiheit.
Richtig. Doch plötzlich knarzt das Funkgerät und eine total aufgeregte Stimme warnt vor einer scharfen, treibenden Seemine.
Puh, ja.
Direkt auf deiner Route. Lebensgefahr. Der Puls rast natürlich sofort. Bis sich dann wenig später herausstellt, es war gar keine Mine.
Nicht mal ansatzweise.
Nee, es war nicht mal etwas Ähnliches. Und genau da steigen wir heute ein. Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir schlagen nämlich das Logbuch der Segeljacht Kalami Star auf.
Ein wirklich faszinierendes Dokument.
Absolut. Das ist die Aufzeichnung eines Segelturns aus dem Spätsommer 2023, einmal quer durch die dänische Südsee. Und wir nehmen dich heute mit an Bord. Wir zeigen dir, warum unser Gehirn auf dem Wasser plötzlich tödliche Gefahren erfindet.
Oh ja, das Gehirn spielt da verrückt.
Und wir klären auch, warum erwachsene Männer plötzlich wütende offene Briefe über Toiletten schreiben.
Das ist vielleicht mein Lieblingsteil.
Ja, meiner auch. Und am Ende schauen wir uns an, warum diese ultimative, grenzenlose Freiheit des Meeres eigentlich ein ziemlich großer Mythos ist.
Weil dieses Logbuch eben kein glatt gebügelter Hochglanzreisebericht aus irgendeinem Segelmagazin ist.
Wo immer die Sonne scheint.
Genau, wo alle immer total entspannt sind. Nein, das hier ist ein ungeschönter Mikrokosmos der menschlichen Psychologie.
Und das auf engstem Raum. Okay, lass uns das mal entpacken. Die Crew, die wir hier auf der Kalami Star begleiten, bringt direkt die perfekten Voraussetzungen für ein bisschen Drama mit, würde ich sagen.
Definitiv. Wir haben da eine sehr interessante Mischung.
Ja, also da ist zum einen der Skipper, Ralf. Der hat nämlich gerade erst seine SKS-Prüfung hinter sich gebracht und ist eigentlich, naja, völlig übermüdet.
SKS, für alle, die es nicht kennen, das ist der Sportküstenschifferschein.
Richtig. Und das ist ja nicht einfach nur so ein bisschen Theorie-Kreuzchen machen, oder?
Überhaupt nicht. Das ist eine echt anspruchsvolle Prüfung. Besonders der praktische Teil hat es in sich. Da stehst du wirklich tagelang unter Beobachtung. Du musst unzählige Manöver auf Zuruf perfekt fahren.
Sowas wie Mann über Bord?
Genau. Mann über Bord, dann Anlegen unter extrem widrigen Bedingungen. Komplexe Navigation unter Zeitdruck. Also, wer das hinter sich hat, will eigentlich erst einmal eine Woche nur ausschlafen.
Verständlich.
Aber stattdessen übernimmt Ralf hier direkt die Verantwortung für ein Schiff und eine ziemlich bunt gemischte Crew.
Ja, zur Crew gehören noch Martin, der offenbar schon ein alter Hase auf der Kalami Star ist, und dann haben wir noch Uli und Harald.
Die Neulinge.
Genau. Zwei extrem hochmotivierte Sportler aus Finnhorst, aber eben absolute Segelneulinge. Das ist also eine klassische Konstellation, würde ich sagen. Erfahrung und totale Erschöpfung treffen auf blanken Enthusiasmus.
Eine explosive Mischung, ja.
Sie legen dann in Heiligenhafen ab. Das Wetter ist wirklich ein Traum. Sie setzen den Jennaker, also für dich zur Erklärung, das ist dieses riesige, bauchige, oft sehr bunte Vorsegel, das man bei Rückenwind nutzt.
Macht ordentlich Tempo.
Genau, sie machen richtig gute Fahrt, so 6,5 Knoten. Alles wirkt echt wie im Bilderbuch. Doch dann kommt dieser Moment am Funkgerät.
Über Kanal 16.
Richtig, den internationalen Not- und Anrufkanal. Da kommt plötzlich ein Pan, Pan, Pan von einer anderen Yacht, der XYZ. Und da muss ich mal kurz einhaken.
Gerne.
Wenn es brennt, ruft man doch eigentlich Mayday. Was genau bedeutet denn jetzt Pan Pan in dieser maritimen Welt?
Also, das ist eine extrem wichtige Unterscheidung. Mayday ist wirklich die absolute Eskalationsstufe.
Also, wenn das Schiff sinkt?
Genau. Unmittelbare Lebensgefahr für Schiff oder Crew. Das Schiff sinkt oder jemand hat einen Herzinfarkt an Bord.
Okay.
Ist das Problem oder wir haben eine konkrete Gefahr gesichtet, aber wir sinken jetzt nicht in den nächsten 5 Minuten.
Verstehe.
Aber alle Schiffe in der Nähe müssen trotzdem sofort Funkstille halten und zuhören. Es signalisiert also wirklich höchste Aufmerksamkeit.
Und die Meldung von dieser Yacht XY, die hat es echt in sich. Sie melden nämlich eine treibende Seemine im Fehmarnbelt.
Ein absolutes Albtraum-Szenario.
Wahnsinn, oder? Bremen Rescue, also die Seenotleitung, schaltet sich sofort ein. Der Bergungsschlepper Scharhörn wird alarmiert und nimmt direkt Kurs auf die Position.
Und auf der Kalamista steigt natürlich die Anspannung.
Total. Eine Seemine aus dem Weltkrieg, die da einfach im Wasser treibt. Aber als der Schlepper dann vor Ort ankommt, löst er das Rätsel auf. Und es ist, naja, fast schon peinlich.
Es war nämlich gar keine Mine.
Nee, es war eine sogenannte Oders-Messtonne.
Ja.
Das ist so eine leuchtend gelbe oder orangefarbene Boje mit Messinstrumenten für die Ozeanographie. Die war da einfach fest im Wasser verankert. Und das Absurdeste daran ist eigentlich, diese Tonne war sogar ganz offiziell in den elektronischen Seekarten verzeichnet.
Unglaublich eigentlich.
Total. Das erinnert mich komplett an diese Nächte, weißt du, wo man im Dunkeln aufwacht. Man sieht so einen Schatten in der Ecke, das Adrenalin schießt ein.
Man denkt, ein Einbrecher.
Genau. Und dann macht man das Licht an und es ist einfach nur der Wäscheberg auf dem Stuhl.
Was hier wirklich faszinierend ist, das ist exakt derselbe psychologische Mechanismus.
Echt?
Ja, nur eben extrem potenziert durch diese ungewohnte Umgebung auf dem Wasser. Was wir hier sehen, ist das Phänomen der sogenannten Hypervigilanz. Und das in Kombination mit dem völligen Fehlen eines visuellen Referenzrahmens.
Wie meinst du das mit dem Referenzrahmen?
Naja, auf dem offenen Meer hast du keine Straßen. Du hast keine Bäume, keine Gebäude, um irgendwie Größenverhältnisse oder Entfernungen verlässlich einzuschätzen.
Stimmt, da ist nur Wasser.
Genau. Und wenn das Gehirn in dieser ohnehin schon extrem wachsamen Umgebung, du musst ja beim Segeln ständig auf Untiefen achten, auf Winddrehungen, auf andere Schiffe, also wenn es da einen ungewohnten Reiz bekommt, muss es in Millisekunden entscheiden.
Und es entscheidet sich dann quasi lieber für die Panik?
Evolutionär gesehen ja, absolut. Das Gehirn priorisiert sogenannte False Positives.
Also falsche Alarme.
Genau. Stell dir vor, unsere Vorfahren haben im Gebüsch ein Rascheln gehört, wenn sie dachten, Säbelzahntiger. Und weggerannt sind, und es war dann nur der Wind.
Dann haben sie nur ein bisschen geschwitzt.
Richtig, sie haben ein paar Kalorien verschwendet. Wenn sie aber dachten, ach, das ist bestimmt nur der Wind, und es war der Tiger.
Dann waren sie Geschichte.
Dann waren sie aus dem Genpool gestrichen, genau. Die Crew von dieser meldenden Yacht, die hat ja nicht gelogen oder absichtlich übertrieben.
Die haben wirklich eine Mine gesehen.
In ihren Köpfen, ja. Ihr Gehirn hat eine unklare Silhouette im Wasser gesehen. Und weil sie sich in einer potenziell feindlichen Umgebung befanden, hat das Gehirn die Lücke einfach mit dem absoluten Worst-Case-Szenario gefüllt.
Wow, das wirft natürlich schon mal ein ganz anderes Licht auf diese angebliche Entspannung auf See.
Absolut.
Aber gut, die Mine war jetzt eine Illusion. Die Natur, durch die die Kalamistada segelt, die ist es zum Glück nicht. Kurz nach diesem Funkdrama erleben sie nämlich genau diese magischen Momente, für die man eigentlich losfährt.
Das, was Segeln so besonders macht.
Genau. Ein echter Schweinswal taucht plötzlich direkt neben dem Boot auf, sie filmen ihn, melden die Sichtung. Und später nähern sie sich dann im perfekten Abendlicht dem Dovens Klint.
Einer sehr markanten Steilküste an der Südspitze von Langeland.
Ja, das klingt einfach wunderschön. Das ist exakt dieses Versprechen der grenzenlosen Freiheit.
Aber...
Genau, aber hier wird es jetzt wirklich interessant. Denn genau an diesem Punkt, wo man sich der Natur am allernächsten fühlt, prallen sie frontal auf die harte Realität.
Auf die menschliche Zivilisation.
Richtig. Sie kommen nämlich in Bagenkop an.
Der Moment der Ankunft im Hafen, das ist immer so ein Reality-Check.
Und was für einer. Sie tuckern da abends so um 18.25 Uhr in den Hafen ein. Und der Hafen ist nicht nur voll, der platzt wirklich aus allen Nähten.
Da geht gar nichts mehr.
Null. Die Boote liegen bereits im Päckchen. Das musst du dir mal vorstellen. Da liegen teilweise 4 oder 5 Segeljachten dicht an dicht nebeneinander an der Kaimauer festgemacht.
Und das bedeutet in der Praxis?
Wenn du von dem äußersten Boot an Land willst, dann musst du buchstäblich über die Decks der 4 anderen fremden Boote klettern.
Direkt an deren Schlafzimmern und Cockpits vorbei.
Ja. Die Crew der Kalamista findet regulär einfach überhaupt keinen Platz mehr. Sie müssen sich dann heimlich an so einen eigentlich gesperrten Reparaturkai schleichen.
Nur um nicht die Nacht auf offener See verbringen zu müssen.
Wahnsinn. Da frage ich mich echt, und du kaufst oder mietest dir ein Boot für Tausende von Euro, du segelst aufs weite Meer, um dieser Enge der Stadt zu entfliehen?
Um frei zu sein?
Ja. Und dann endest du in einem erbitterten Kampf um den allerletzten nassen Parkplatz im Hafenbecken.
Das ist genau das zentrale Paradoxon des modernen Segelns, besonders eben in der dänischen Südsee.
Ist das da so extrem?
Ja, die dänische Südsee ist geografisch ein Archipel, also ein wunderschönes Labyrinth aus vielen kleinen Inseln. Aber das bedeutet natürlich auch, dass es Nadelöhre und Knotenpunkte gibt.
Alle wollen an dieselben schönen Orte.
Genau. Wir suchen auf der einen Seite zwar die Ästhetik der Wildnis, aber wir fordern gleichzeitig die Infrastruktur unseres Zuhauses.
Aha.
Wir wollen ja heute nicht mehr wie Entdecker im 18. Jahrhundert wochenlang nur Pökelfleisch essen und uns mit Salzwasser waschen.
Auf keinen Fall, nein.
Die modernen Boote brauchen Landstrom für die Batterien, die brauchen 220 Volt für die Kaffeemaschine, frisches Wasser für die Tanks.
Und man will natürlich abends eine warme Dusche.
Und ein gutes Restaurant am Hafen, exakt.
Das heißt also, wir entkommen der Zivilisation eigentlich gar nicht wirklich, wir verlegen sie nur aufs Wasser.
Ganz genau so ist es. Wir nehmen unsere städtische Verdichtung einfach mit. Das Erlebnis wird unweigerlich von genau dieser Infrastruktur geprägt. Du kannst tagsüber noch so sehr das Gefühl haben, allein auf dem Ozean zu sein. Abends um 17 Uhr beginnt das gnadenlose Wettrennen um die Steckdose am Steg.
Und wie sehr diese Erwartungshaltung an die Infrastruktur das Erlebnis dominiert, das zeigt sich dann am nächsten Tag auf geradezu, naja, tragikomische Weise.
Oh ja.
Es ist ein Tag mit sehr wenig Wind, also beschließt die Crew, an Land zu gehen.
Landgang?
Genau. Und sie haben sich riesig auf das berühmte dänische Lakritzeis gefreut, das Lakritzis. Sie schlendern da durch die Stadt, vorbei am historischen Rathaus, an der alten Apotheke. Und alles ist einfach tot.
Die Dänen nennen das Lukket, geschlossen.
Lukket, genau. Keine Eisdiele, kein Kaffee, völlige Sonntagsruhe in der Kleinstadt. Nur ein winziger Supermarkt hat geöffnet.
Eine Katastrophe für die Crew.
Der Skipper schreibt dann auch völlig frustriert in sein Logbuch: Nur wegen dem Lakritzis sind wir hierher gesegelt. Und jetzt Lukket in Großbuchstaben.
Eine wunderschöne kleine menschliche Enttäuschung. Die Realität des dänischen Kleinstadtlebens deckt sich da einfach null mit den Wünschen des Touristen.
Aber die eigentliche Tragödie dieses Landgangs, die ist noch viel größer. Und hier wird es jetzt wirklich skurril.
Jetzt kommt der Brief.
Ja. Skipper Ralf setzt sich nämlich allen Ernstes hin und verfasst einen echten, offiziellen, offenen Brief an den Tourismusverband Langeland.
Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen.
Wahnsinn, oder? Und der Grund? Die Toiletten. Er beschwert sich wirklich massiv über die Sanitäranlagen in Bagenkop und in Rotköbing.
Dass sie überfüllt seien?
Ja, völlig unzumutbar und sie würden bestialisch stinken. Und er argumentiert dann, dass dieser Zustand in absolut gar keinem Verhältnis zu den hohen Liegegebühren steht.
Und der Verband hat ja sogar geantwortet?
Stimmt, allerdings extrem bürokratisch und lapidar. So nach dem Motto, man habe das Anliegen an den örtlichen Hafenbeamten weitergeleitet.
Ein Klassiker.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, da muss ich wirklich mal kritisch einhaken.
Lass hören.
Wir reden hier über raue Seebären, oder? Die auf dem offenen Meer gegen Wind und Wellen kämpfen.
Naja.
Ist da so ein wütender Brief wegen einer schlecht geputzten Toilette nicht das ultimative First-World-Problem? Gehört es nicht irgendwie zum rauen Charme dieses Abenteuers, dass man eben mal auf Luxus verzichtet?
Wenn wir das rein romantisch betrachten, hast du natürlich völlig recht. Dann wirkt das sehr wehleidig. Aber wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden und uns die Ökonomie des modernen Segelns ansehen, dann passiert hier etwas sehr Logisches.
Okay.
Die Zeiten, in denen Segeln ein reines, entbehrungsreiches Abenteuer war, die sind in Europa einfach vorbei.
Das stimmt wohl.
Die Häfen in der Ostsee rufen heute Liegegebühren auf, die teilweise denen von echt guten Hotelzimmern entsprechen. Also 30, 40, 50 Euro pro Nacht. Das ist da überhaupt keine Seltenheit mehr.
Das ist ordentlich.
Und in genau dem Moment, wo solche Summen fließen, da verschiebt sich die Rolle des Seglers komplett.
Er ist dann nicht mehr der mutige Entdecker, sondern er wird einfach zum zahlenden Kunden.
Exakt. Es entsteht quasi ein impliziter Dienstleistungsvertrag. Der Segler liefert das viele Geld, der Hafen liefert die Infrastruktur.
Also Sicherheit, Strom, Wasser.
Und eben funktionierende Sanitäranlagen. Und wenn diese Infrastruktur dann unzumutbar ist, bricht der Hafenbetreiber schlichtweg diesen Vertrag.
Ah, so kann man es natürlich auch sehen.
Aus dieser Perspektive geht es dem Skipper gar nicht um übertriebenen Luxus. Es geht ihm um das ganz banale wirtschaftliche Verhältnis von Preis und Gegenleistung.
Verstehe.
Es zeigt uns, dass selbst auf dem ach so rauen Meer irgendwann die Gesetze der Dienstleistungsgesellschaft greifen. Die Wildnis wurde einfach kommerzialisiert. Du zahlst Eintritt für die Natur, also erwartest du verdammt nochmal, dass die Toiletten am Eingang sauber sind.
Okay, das ist ein faires Argument. Über stinkende Toiletten kann man sich beschweren und versuchen, so eine Dienstleistung einzufordern. Aber bei dem, was die Kalamistar als nächstes erlebt, da hilft dir keine Beschwerde-E-Mail der Welt.
Nein, da hört der Spaß auf.
Denn ab Montag übernimmt die Natur das Kommando. Der Wind frischt dramatisch auf. Sie nehmen Kurs auf den Svenborgsund und später dann auf Eroskøbing. Und plötzlich ist echt Schluss mit Kaffeefahrt.
Da wird es ernst.
Uli, unser Segelneuling, steht am Ruder. Es weht extrem kräftig, eine Böe trifft das Schiff und Uli verliert fast komplett die Kontrolle.
Ein sehr kritischer Moment.
Das Logbuch beschreibt es so, dass das Schiff fast in die Sonne schießt. Kannst du kurz erklären, was da physikalisch passiert? Das klingt wahnsinnig dramatisch.
Das ist es auch. Besonders für Anfänger ist das erschreckend. Wenn ein Segelboot von einer sehr starken, plötzlichen Windböe getroffen wird, neigt es sich extrem zur Seite.
Es kränkt, nennt man das, oder?
Genau, es kränkt. Und wenn diese Schräglage zu groß wird, wird der Druck auf die Segel so asymmetrisch, dass das Schiff extrem stark in Richtung des Windes drängt.
Okay.
Gleichzeitig verliert aber das Ruderblatt hinten im Wasser durch diese starke Schräglage seine Wirkung. Es kommt zu einem Strömungsabriss.
Du kannst also nicht mehr lenken.
Richtig. Das Boot reagiert nicht mehr. Es dreht sich unkontrolliert und brutal in den Wind hinein. Die Segel fangen an, wild zu schlagen. Das Boot stellt sich wieder aufrecht.
Wahnsinn.
Das nennt man in die Sonne schießen. In so einem Moment merkt man schlagartig, welche immensen Naturkräfte da am Werk sind.
Sie können das Boot dann gerade noch abfangen und müssen auch sofort reffen, also die Segelfläche deutlich verkleinern, um dem Wind einfach weniger Angriffsfläche zu bieten.
Eine sehr weise Entscheidung.
Ja. Und als ob der Wind nicht schon reichen würde, kommt kurz darauf auch noch das Wasser selbst dazu.
Der Svenborgsund.
Genau. Sie erreichen diese Meerenge zwischen den Inseln Fünen und Tosinge. Und hier offenbart die Geografie ihre Tücken. Das Wasser der Ostsee wird durch diesen schmalen Trichter gepresst.
Das gibt gewaltige Strömungen.
Extrem. Die Crew kämpft gegen gut 3 Knoten Gegenströmungen. Das ist in etwa so, als würdest du auf einer Rolltreppe, die mit voller Geschwindigkeit nach unten fährt, versuchen, nach oben zu rennen.
Man macht viel Bewegung, kommt aber nicht vom Fleck.
Exakt. Und während sie sich da so mühsam durchkämpfen, passieren sie ein gestrandetes Segelboot. Das hängt dort regelrecht halb in den Bäumen der Uferbüschung.
Eine ziemlich düstere Mahnung.
Ja, aber die Crew reagiert darauf mit Galgenhumor, oder?
Ziemlich, ja.
Der Logbuchschreiber schiebt dieses gestrandete Boot so augenzwinkernd auf Sven.
Wer Sven?
Sven ist der mystische, von ihnen erfundene Schutzpatron von Svensborg. Er schreibt dann, Sven seien wohl die Sicherungen durchgebrannt.
Großartig.
Sie schaffen es dann schließlich aus dem Sund heraus und erreichen diese alte Märchenstadt Erkøbing. Und das buchstäblich in allerletzter Minute.
Das war knapp.
Sehr. Denn am nächsten Tag zieht eine gewaltige Kaltfront durch. Ein Sturm mit Böen bis Windstärke 9 peitscht unter die Inseln.
Da geht niemand mehr raus.
Nee, die kurzen Hosen verschwinden tief im Schrank. Es regnet ununterbrochen. Es gibt einen absoluten Zwangshafentag. Bei Stärke 9 fährt einfach niemand mehr freiwillig raus, der noch irgendwie bei Trost ist.
Also was bedeutet das alles? Das ist genau der Moment, in dem die Illusion der menschlichen Kontrolle endgültig kollabiert.
Das hast du schön gesagt.
Weißt du, an Land sind wir es gewohnt, alles zu dominieren. Wir planen unsere Termine auf die Minute genau. Wir haben Klimaanlagen gegen die Hitze und Heizungen gegen die Kälte.
Wir biegen uns die Welt einfach zurecht.
Genau. Aber ab dem Moment, wo draußen Windstärke 9 herrscht, ist dein Zeitplan völlig irrelevant.
Komplett egal.
Egal, ob du am nächsten Tag im Büro sein musst oder ob du deinen teuren Rückflug erwischen willst, du bleibst im Hafen. Punkt. Keine Diskussion.
Es ist eigentlich total faszinierend, wenn man darüber nachdenkt. Wie oft kämpfen wir in unserem Alltag obsessiv gegen Umstände an, die wir sowieso nicht ändern können?
Oh ja, ständig.
Wir stehen im Stau und regen uns furchtbar auf. Wir ärgern uns über einen verspäteten Zug. Wir versuchen immer, die Realität unserem Willen zu unterwerfen. Und da draußen auf dem Boot wird dir diese Kontrolle einfach brutal entrissen.
Und genau das ist die große Lektion hierbei. Was fällt dir hierbei auf? Segeln erzwingt einfach radikale Anpassung. Du kannst das Wetter nicht ändern.
Du kannst nur die Segel anders setzen.
Oder eben im Hafen bleiben. Und die Crew der Kalami Star macht in Eroskøbing genau das Richtige. Sie hadern nicht stundenlang mit dem Schicksal, sie riskieren nicht leichtsinnig ihr Leben, sondern sie akzeptieren die Situation.
Das ist eigentlich sehr befreiend.
Total. Sie machen es sich unter Deck richtig gemütlich, sie kochen Pellkartoffeln mit geräuchertem Fisch, lassen den Regen auf das Deck prasseln und akzeptieren einfach, dass die Natur jetzt das Sagen hat.
Der Kontrollverlust wird also nicht als Niederlage empfunden, sondern fast schon als Erleichterung.
Genau so ist es.
Das ist wirklich ein sehr schöner Gedanke. Einfach mal zu akzeptieren, dass man für etwas nicht zuständig ist.
Ja.
Die Reise der Calamity Star, die zeigt uns so wunderbar dieses ständige Pendeln, finde ich. Wir haben diese majestätische Natur wie den Schweinswall.
Dann haben wir unsere banalen menschlichen Bedürfnisse.
Genau, den Wunsch nach Lakritzeis, nach Strom und nach sauberen Duschen, die wir da wie ein Vertrag einfordern. Und wir haben die rauen Elemente, die uns einfach Demut lehren. Und das alles in einer einzigen Spätsommerwoche.
Ein echtes Abenteuer eben.
Aber bevor wir unser Logbuch für heute schließen, gibt es da noch einen allerletzten Eintrag. Eine winzige Randnotiz, die mir aber wirklich nicht mehr aus dem Kopf geht. Sie rundet nämlich dieses ganze Bild unseres Verhältnisses zum Meer auf eine sehr, sehr nachdenkliche Weise ab.
Du meinst die Nachricht von der anderen Yacht, richtig? Es geht um Delle.
Ganz genau. Ein befreundeter Segler von einer Yacht namens Mercy schickt der Calamity Star eine Nachricht. Der befindet sich gar nicht in der dänischen Südsee, sondern vor der deutschen Küste, in der Mündung der Trave.
Ah ja.
Und er berichtet, dass er dort Delle gesehen hat. Delle, das ist ein bekannter, sehr zutraulicher Delfin, der sich seit einiger Zeit in der Ostsee aufhält und oft von Seglern extrem freudig begrüßt wird.
Eine lokale Berühmtheit sozusagen.
Ja, total. Aber diese Sichtung, die war alles andere als fröhlich. Der Segler sah Delle nämlich nur für den Bruchteil einer Sekunde. Und zwar exakt in dem Moment, bevor ein riesiges, schweres und extrem schnelles Lotsenboot direkt über die Stelle pflügte, an der der Delfin gerade noch geschwommen war.
Puh.
Das Logbuch beschreibt das wörtlich so, als wäre der Delfin fast übergemangelt worden.
Übergemangelt, das ist ein hartes Wort.
Ja. Und die Nachricht lässt auch völlig offen, ob Delle es überhaupt noch geschafft hat, rechtzeitig in die schützende Tiefe abzutauchen. Die Crew konnte nur inständig hoffen, dass ihm nichts Schlimmes passiert ist.
Das ist wirklich ein sehr hartes Bild. Und weißt du, es führt uns eigentlich direkt zurück zu unserem Gespräch über die Häfen und die Toiletten.
Echt? Wie meinst du das?
Naja, warum gibt es dort Lotsenboote? Warum gibt es da riesige Fähren, tief ausgebaggerte Fahrrinnen und riesige Marinas?
Weil wir sie verlangen.
Genau. Wir wollen das Meer für uns nutzen. Wir wollen extrem schnelle Warenströme auf großen Frachtschiffen. Wir wollen bequeme Autofähren für unseren Urlaub. Und wir wollen mit unseren Segeljachten überall sicher navigieren können.
Mhm.
Wir stechen in See, um diese unberührte, wilde Natur zu finden. Wir wollen den Delfin unbedingt sehen. Wir wollen den Schweinswal filmen.
Aber gleichzeitig bringen wir unser ganzes gewohntes Leben mit auf das Wasser.
Exakt. Wir verlangen Komfort, Schnelligkeit und Effizienz. Und genau dafür bauen wir eine riesige Infrastruktur aus Stahl, Lärm und Dieselmotoren.
Die dann genau diese Natur, die wir eigentlich suchen, massiv bedroht.
Das ist die traurige Wahrheit.
Das ist wirklich der ultimative Widerspruch, in dem wir uns da bewegen. Wir glauben, wir fahren aufs Wasser, um demütig Gast in der Natur zu sein, aber in Wahrheit benehmen wir uns wie die rücksichtslosen Bauherren.
Besser kann man es nicht zusammenfassen.
Am Anfang haben wir von dieser perfekten, klaren Illusion des Segelns gesprochen. Von der wirklich grenzenlosen Freiheit. Aber die Realität, wie uns das Logbuch der Calamity Star so eindrucksvoll gezeigt hat, die ist eben komplex, paradox und manchmal eben auch schmerzhaft ehrlich.
Das stimmt.
Deshalb möchte ich dich heute mit genau diesem einen Gedanken zurücklassen. Wenn wir das nächste Mal aufs Wasser hinausschauen, egal ob von einem kleinen Boot aus oder einfach nur vom Strand, und wir uns nach dieser wilden, unberührten Freiheit sehen, sind wir dann wirklich noch Beobachter, die sich ehrfürchtig der Natur anpassen? Oder sind wir am Ende des Tages einfach nur eine weitere, laute, fordernde Infrastruktur in einer blauen Welt, die uns eigentlich gar nicht gehört?